Industry Insights,
ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Industrie. Ihre Podcast-Hosts sind Anja Ringel und Julia Dusold. Wir sind Redakteurinnen beim Fachmedium Produktion. Wir berichten im Podcast und für Produktion über alles, was die Industrie bewegt. Von Zukunftstechnologien und Transformation auf allen Ebenen hin zu aktuellen Entwicklungen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Susanne Chesney-Ose. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsführung bei EWM. Das Familienunternehmen ist ein Komplettanbieter für den gesamten Schweißprozess. Hallo Frau Chesney-Ose, willkommen bei Industry Insights.
Hallo Anja, hallo Julia.
Hallo auch von mir. Mit Frau Chesney-Ose wollen wir heute über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens über externe Nachfolge im Familienunternehmen, dann zweitens über internationale Strategien im Hinblick auf weltwirtschaftliche Herausforderungen und drittens über das Thema nachhaltiges Schweißen. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe HörerInnen, und mit Frau Chesney-Ose diese Themen genauer zu besprechen.
Es ist ja ein Familienunternehmen. Sie sind ja quasi in die Schweißtechnik hineingeboren worden und kennen sich super aus. Was sind denn momentan die drei wichtigsten Trends in der Branche?
Ja, erst nochmal guten Morgen an euch beide und vielen Dank, dass ich hier sein darf und mit euch sprechen kann. Ja, die wichtigsten Trends in der Schweißtechnik sind natürlich auch Nachhaltigkeit, Energiesparen. Ja, unsere Kunden sind ja oft energieintensive Unternehmen, die viel Strom brauchen. Und da ist es natürlich wesentlich, dass man nachhaltig und energiesparsam unterwegs ist. Das ist man mit unseren Geräten. Wir sind da schon ziemlich früh auf den Zug aufgesprungen, vor Jahren schon mit unserer Blue Evolution Maßnahme, die eine Nachhaltigkeitsinitiative der EWM ist. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass auch insgesamt die Trends natürlich dahingehend sind, dass erneuerbare Energien gebaut werden, Kraftwerke gebaut werden, Windräder gebaut werden und Schweißtechnologie hilft da natürlich auch, diese Energiewende sozusagen zu schweißen. So möchte ich das mal beschreiben. Trends sind eben, dass Windräder aufgestellt werden müssen. Das heißt, die mobilen Kräne müssen geschweißt werden, die Windräder selbst müssen geschweißt werden. Und Windräder werden eben immer nur so hoch gebaut werden können, wie die Mobilkräne, die man noch zur Baustelle schaffen kann, hoch sind. Und da braucht es dann hochfeste Stähle, die aber leichter sind in der Konstruktion, also die Gewicht sparen. Das sind Trends. Und natürlich Automatisierung vor allen Dingen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Trend. Und das heißt, viele Dinge, die früher von Hand gemacht wurden, werden in Zukunft modernisiert und automatisiert. Ob jetzt in einfacheren Automationen oder auch per Robotik. Das kommt ganz auf die Anwendung an. Aber das geht rund um die Welt. Der Taktgeber ist da augenblicklich sehr stark Asien. Aber in Europa zieht das auch stark ein, weil wir natürlich auch Fachkräftemangel haben und die Automation dort auch helfen kann, die fehlenden Schweißer zu ersetzen.
Über einiges davon wollen wir ja jetzt auch in diesem Podcast sprechen. Aber bevor wir so richtig in die Themen einsteigen, haben wir wie immer was vorbereitet, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen.
Genau, das sind einfach Entweder-Oder-Fragen und Sie müssen sich für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Und Julia startet.
EWM ist ja in Rheinland-Pfalz. Saumagen oder Zwiebelkuchen?
Zwiebelkuchen.
Beim Wein, rot oder weiß?
Weiß.
In der Eisdiele, Schoko oder Vanille?
Schoko.
Im Urlaub, Berge oder Meer?
Am liebsten beides, wenn Berge.
Dann eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Ja, mehr Freizeit. Mehr selbstbestimmte Zeit, so möchte ich es mal sagen. Ne?
Papier, Notizbuch oder Tablet?
Ja, ich brauche immer noch analog. Das weiß man auch und manchmal muss ich mir auch Witze anhören, aber ich brauche bestimmte Dinge sichtbar vor meinen Augen und kann nicht immer nur alles per Tablet oder per Laptop machen. Mache ich auch, aber das andere brauche ich zusätzlich.
Ich habe auch noch mein Papiernotizbuch. Diskutieren oder schweigen?
Ja, ich diskutiere gern.
Globalisierung oder Decoupling?
Wir globalisieren.
Und im Unternehmen duzen oder siezen?
Wir machen es gerne per Du. Ich bin da groß geworden. Mich nennen eigentlich alle Susanne. Schon alleine wegen meines schwierigen Nachnamens, aber auch, weil wir unheimlich langjährige Mitarbeiter in der Organisation haben. Ne?
Verantwortung abgeben oder Kontrolle behalten?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Man sagt Chefs ja nach, dass sie auch gerne kontrollieren, sonst wären sie ja nicht Chef geworden. Aber das ist genau ein Thema, was wir wahrscheinlich noch anschneiden. Ne? Familienunternehmen, Verantwortungsübertragung auf die Mitarbeitenden, das ist ein ganz großes Thema. Und deshalb würde ich salomonisch antworten, Es gilt für uns alle zu lernen, die Verantwortung zu übertragen. Man gibt dann ja keine Möglichkeiten ab. Ganz im Gegenteil, man gewinnt neue Möglichkeiten und kontrolliert habe ich, glaube ich, nie. Das ist aber meine Selbstwahrnehmung, sondern ich bin halt Chef und Chef sein heißt eben auch verantwortlich sein. Aber das gut abgeben zu können und sich zuarbeiten lassen, das ist die hohe Kunst, ins Vertrauen zu gehen.
Genau darüber wollen wir ja jetzt auch sprechen, denn gerade wenn es um eine Nachfolgeregelung geht, da geht es ja besonders viel um Verantwortung abgeben. Und als familiengeführtes Unternehmen, das über Generationen gewachsen ist, hat EWM ja auch einen bemerkenswerten Wandel vollzogen, indem es dann bewusst externe Expertise und sogar einen familienfremden Gesellschafter in die Führung integriert hat. Was war denn der Auslöser für die Entscheidung?
Ja, ich bin sozusagen in dieses Unternehmen reingeboren, kann man sagen. Ich mache ja immer den Spaß. Ich bin der erstgeborene Sohn, der keine Elektrotechnik studiert hat, um das ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Ich bin Frau in einer männerdominierten Branche. Ich habe das Unternehmen, wir haben das Unternehmen als Familie geführt mit sehr vielen Familienmitgliedern durch die letzten Jahre. Ich selbst bin im 41. Jahr jetzt im Unternehmen. Und salopp gesprochen, uns sind so ein bisschen die Familienmitglieder ausgegangen, um unser Wachstum eben mit zu unterfüttern. Wir haben sehr stark unsere eigenen Familienmitglieder eben auch an die verschiedenen Standorte geschickt, zum Aufbau zum Beispiel unseres chinesischen Standortes, aber auch des tschechischen Standortes. Und je mehr man wächst, desto eher stellt sich auch irgendwann die Frage, ob man das Familienunternehmen von der Unternehmerfamilie ein bisschen mehr trennen muss, ne? Es kommt ja auch vor, dass Kinder ihre eigenen Köpfe haben, hatte ich auch, aber ich habe mich eben fürs Familienunternehmen entschieden. Aber dass die eigenen Kinder sagen, ich möchte einen anderen Weg einschlagen, ich möchte erstmal was anderes sehen, bevor ich die Verantwortung im eigenen Unternehmen übernehme. Also es war eine Vielzahl von Überlegungen, die dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir dürfen uns auch mal mit ganz anderen Ideen beschäftigen als der Tradition. Insbesondere in einem technologieorientierten Unternehmen, wo die Taktzahl der Änderungen, der Veränderung, der technologischen Neuerungen noch mal schneller ist als vielleicht bei dem einen oder anderen Konsumgut oder was weiß ich. Und da geht es auch darum, brauche ich nicht zusätzlich zur Familie zusätzliche Expertise von außen, um das, was uns immer als Familie ausgemacht hat, die Schwarmintelligenz, die man heute braucht, um diese Komplexität der Welt zu beherrschen, noch weiter auszudehnen.
Welche Kriterien waren denn dann wichtig oder entscheidend bei der Auswahl des externen Gesellschafters?
Ja, wir sind schon eine Stufe weiter als bei unserem Vorgespräch, so möchte ich es mal sagen. Ihr seid ja auf der Information, dass wir uns damals für ein Private Equity, ein PE, entschieden haben aus München und diese Kriterien auch ganz klar in der Familie besprochen haben, zusammengefasst haben, mit wem wollen wir uns zusammentun. Das war 2022 und dann haben wir uns für Amira, ein PE, entschieden, das unsere Werte und unsere Ideen geteilt hat, das sich sehr, sehr gut eingestimmt hat auf das, was wir tun, sehr gut eingearbeitet hat. Und wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, einen Branchenpartner mit aufzunehmen, also zum Beispiel einen Marktbegleiter oder sogar mit einem Wettbewerber zu sprechen. Das haben wir damals nicht gemacht, weil wir unsere Organisation erstens mal nicht überfordern wollten. Familienunternehmen sind ja einer gewissen Evolution unterworfen. Das heißt, sie dürfen sich, wie andere Unternehmen auch, stetig weiterentwickeln. Aber wenn sowas über Jahrzehnte ganz fest in Familienhand war, dann ist es klug aus unserer Perspektive gewesen, die Schritte einzeln vorzunehmen und erstmal ein paar Hausaufgaben zu machen, hin zu mehr Struktur, weg zu der Abhängigkeit auch von verschiedenen Familienköpfen und eben in der Verantwortungsübertragung, wie ich eingangs schon sagte.
Und wie ist es dann jetzt? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist der alte Stand.
Das ist ein wirklich gutes Live-Gespräch hier, das ist richtig so. Jüngst, vorletzte Woche, haben wir announced, dass wir den Partner Amira sozusagen austauschen gegen jetzt einen brancheninternen Partner. Wir planen in Zukunft mit unserem Marktbegleiter der Firma ESAP, einem Global Player in der Schweiß- und Schneidtechnik, weiter als Unternehmen voranzugehen und die Unternehmensgruppe EWM in das neue Gefüge ESAB mit einzubringen und die Marke dort zu erhalten. Warum planen wir das? Wir sind jetzt sozusagen im Moment in einem sogenannten Schwebezustand. Wir haben also das sogenannte Signing hinter uns gebracht, dass wir zusammenarbeiten wollen mit ESAB. Und dann gibt es regulatorische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und wir brauchen ein Jahr vom Markt, dass wir das tun dürfen, weil wir eben auch auf dem Markt als Wettbewerber zum Teil auftreten. Und dann nennt man das Closing. Und die Erfahrung zeigt, dass da zwischen Signing und Closing so ungefähr 8 bis 10 Wochen liegen können. Und dann wird das Ganze gesellschaftsrechtlich ausgestaltet. Wir haben uns für ESAB entschieden als den aus unserer Sicht richtigen Partner, weil er uns vor allen Dingen eins bieten kann, was uns Amira nicht bieten konnte, der ein idealer Partner war, also Amira, nämlich Marktzugang.
Und wie kommuniziert man so einen Wandel in der Führung dann intern und extern, wurde jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber auch vor allem intern bei den Mitarbeitenden?
Ja, wir sind da vielleicht ein bisschen besonders und ein bisschen anders durch die letzten Jahrzehnte. Wir kommunizieren sehr persönlich, sehr direkt durch die Familie Chesney, durch all die Jahrzehnte, wo auch meine Familie mich noch begleitet hat. Ihr wisst, dass ich jetzt von der Familie als Einzige operativ tätig bin. Weiterhin und eine ganze Reihe Familienmitglieder eben noch Gesellschafter sind, aber operativ nicht mehr tätig sind. Und das gilt es natürlich zu kommunizieren. Es gibt bei uns Mitarbeitende, die 45 Jahre, habe ich dieses Jahr ein Jubiläum mit einer Mitarbeitenden, und 10, 12, 15 Leute, die 35 Jahre bei uns sind. Dann wieder 10, 15 Leute, die 30 Jahre bei uns sind. Das summiert sich also auf. Und das heißt, die meisten Mitarbeitenden, weil wir fast nur Fluktuation nach innen hatten, also neue Mitarbeiter dazugenommen haben, kennen nur die Familie Chesney und seit 22 natürlich unseren sehr guten Gesellschafter Amira. Aber selbstverständlich braucht sowas Transparenz, ganz ehrliche, ganz klare Kommunikation. Und dafür sind wir bekannt. Wir stellen uns allen Fragen. Wir haben keine Formalien zu beachten, also Betriebsratsgeschichten oder so etwas, sondern wir kommunizieren mit unseren Mitarbeitenden in bestimmten Formaten und auch direkt. Und die Türen sind bei uns immer offen.
Sie haben auch mal in einem anderen Interview betont, dass es wichtig ist, frühzeitig mit der Nachfolgeplanung zu beginnen und Eitelkeiten über Bord zu werfen. Welche Tipps haben Sie denn für andere mittelständische Unternehmen, um diesen oft ja auch emotionalen Prozess der Übergabe dann erfolgreich zu meistern?
Also es ist hochemotional. Meine eigene Erfahrung ist, und das ist eigentlich die Erfahrung durch die 41 Jahre, die ich das Unternehmen begleite, gerade ein technisches Unternehmen. Technische Themen, technische Probleme und Herausforderungen sind immer zu lösen. Dafür gibt es immer eine Antwort. Die große Herausforderung der meisten Unternehmen ist die Kommunikation, ist die Emotion. Und da geht es darum, Egos zu befriedigen natürlich. Ja, jeder ist stolz auf das, was er getan hat. Viele hören dann, wenn man Veränderungsprozesse anstößt, naja, dann war das wohl, was ich bisher getan habe, nicht so richtig und nicht so gut. Und aus meiner Perspektive gibt es überhaupt kein richtig und falsch oder gut und schlecht in dem Sinne, sondern wir haben unser Unternehmen immer zu der jeweiligen Zeit nach bestem Wissen und Gewissen geführt und Entscheidungen getroffen, und die können auch mal revidiert worden sein, weil wir gemerkt haben, da laufen wir vielleicht in die falsche Richtung. Aber es war zu dem Zeitpunkt immer die richtige Entscheidung, die hat das Unternehmen weitergebracht. Und in einem solchen Abnabelungsprozess von einer so stark operativ tätigen Unternehmerfamilie, wie es die Familie Chesney war, ist das natürlich doppelt wichtig, dass man Mitarbeitenden vertraut, ihnen erklärt, okay, bis jetzt hast du auf jedem Flur einen Chesney getroffen, der vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung abgenommen hat. Wir haben das Unternehmen privat finanziert, dann triffst du auch die Entscheidung. Und jetzt müssen wir das peu à peu übertragen auf euch, die die Arbeit genauso gut machen, vielleicht anders an der einen oder anderen Stelle, aber im tiefen Vertrauen arbeiten wir da mit euch zusammen. Und das ist meine Empfehlung, zu vertrauen, die Mitarbeiter gut auszuwählen, ihnen eine Perspektive zu bieten, dass sie auch Lust haben, in dem Unternehmen zu bleiben, selbst wenn sich im Hintergrund die Dinge verändern. Und sich selbst in Frage zu stellen und auch mit seinen Emotionen klar zu werden, auch die klar auszusprechen. Was schreckt mich? Was habe ich vielleicht auch manchmal für Albträume? Machtverlust, machen die jetzt mit meinem Unternehmen das, was ich vielleicht ganz anders entscheiden würde? Also das sind tiefe Tiefen, in die man da guckt, auch in der eigenen Persönlichkeit. Aber wenn man das gerade zieht, die Emotionen, das ist die Schlüsselvokabel für mich, Emotion und Kommunikation, dann kann es gut gelingen.
Das sind auf alle Fälle schon mal wertvolle Tipps. Das Thema Marktzugang wurde ja jetzt auch schon angesprochen und EWM hat sich ja mit einer international aufgestellten Produktions- und Vertriebsstruktur global positioniert, unter anderem in China. Was sind denn so momentan die wichtigsten Märkte und welche Märkte erhoffen Sie sich jetzt vielleicht noch?
Wir als EWM-Gruppe sind sehr stark in Deutschland und in Europa aufgestellt, auch im Westeuropa, aber auch im Osten. Ich brauche, glaube ich, hier keinem zu erklären, dass sich die Welt dramatisch geändert hat in den letzten 2 und 3 Jahren. Wir haben 3 Kriege dazu bekommen. Wir haben Themen wie Embargen, Einschränkungen der Sonderklasse. Wir haben früher einen sehr lukrativen Markt in Russland gehabt, der auf 0 für uns runtergefahren ist. Noch nicht mal, weil wir dort nicht mehr verkaufen dürften, aber weil wir es einfach nicht mehr tun und viele Dinge auch nicht dürfen. Das ist richtig. Das heißt, es verschieben sich die Prioritäten. Du musst neue Märkte finden. Es gibt Sättigungstendenzen in Europa, in Deutschland. Da sind wir wahnsinnig stark aufgestellt. Das heißt, um weiteres Marktwachstum zu generieren, musst du neue Märkte eröffnen. Wir sind als Familienunternehmen sehr bewusst und sehr mutig, wie ich finde, schon Ende der 90er Jahre nach China gegangen. Das habt ihr ja auch gerade angesprochen. Aber jetzt fehlt uns zum Beispiel ein wirklich strukturierter und systematischer Fußabdruck in den USA. Ja, weil wir konnten aus der Kraft des Familienunternehmens bei einem durchschnittlichen Wachstum von 10% im Jahr, musst du dich für irgendeine Richtung entscheiden. Du hast gar nicht so viele Leute und auch gar nicht so viel Geld, um alle Märkte gleichzeitig zu bedienen. Deshalb gehst du nach Prioritäten vor. Die Prioritäten haben sich verändert und wir dürfen deutlich eben auch in Zukunft Richtung Westen, also Richtung USA wachsen und sehen in Südostasien und eben in den USA enormes Wachstumspotenzial zu dem, was wir in China schon aufgebaut haben.
Da ist dann auch noch ein bisschen was zu tun und die Schwierigkeiten gehen ja auch über die Entscheidung, zu welchem Markt gehe ich jetzt hinweg. Die globalen Lieferketten sind ja zum Beispiel auch immer wieder Störungen ausgesetzt, wie das Beispiel im Suezkanal auch gezeigt hat, von dem EWM ja tatsächlich auch direkt betroffen war. Wie managen Sie solche logistischen Herausforderungen und wie kann man bei solchen Themen auch vielleicht ein bisschen vorausschauend planen, jetzt wo Sie da Erfahrung haben?
Aus unserer Historie als Familienunternehmen ticken wir da nicht anders als die anderen. Die meisten Familienunternehmen haben eine sehr hohe Fertigungstiefe, ja, über 80% meistens. Das heißt, man kann vieles selbst tun. Wir haben große Expertise in den Zwischenarbeiten. Wir konnten uns auch in der Corona-Zeit oder bei porösen Lieferketten selbst unterstützen. Aber wir gehen auch deutlich ins Risiko mit dem einen oder anderen Material, wo unsere Sicherheitsbestände einfach höher sind, weil wir das auch entsprechend argumentieren, ja, unseren Gesellschaftern jetzt gegenüber oder auch Finanzierungsstrukturen gegenüber. Ihr habt es angesprochen, im Suezkanal waren wir wirklich betroffen, als das Schiff damals quer hing und alles gesperrt war. Da war wirklich ausgerechnet ein Container von uns drauf, Material, auf das wir dringend aus Asien gewartet haben. Und wir haben uns dann mit einer Luftbrücke geholfen sozusagen. Aber das ist natürlich teuer. Wir sind bis jetzt glimpflich weggekommen bei dem Ganzen, weil wir auch von der Technologie so her aufgestellt sind in unseren Geräten, dass wir enormes Wissen über Halbleiter verfügen. Und ich glaube, das ist auch so ein Triggerpunkt und so eine Vokabel, wo alle die Ohren spitzen im Moment. Wenn man halbleiteraffin und abhängig ist, dann hat man eben noch einen größeren Engpass auf den Weltmärkten. Und das konnten wir bis jetzt alles gut handeln durch die hohe Fertigungstiefe, durch eine extrem gute Aufstellung unseres Einkaufs und durch auch den richtigen Riecher. Wie viel legen wir uns aufs Lager und wie handeln wir die ganze Situation?
Noch eine Frage zu der hohen Fertigungstiefe und auch der Entwicklung eigener Bauteile. Inwiefern trägt denn diese Strategie dazu bei, sich zum Beispiel auf dem chinesischen Markt auch vor Plagiaten zu schützen und die Technologieführerschaft zu behaupten?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Das hat uns getragen und trägt uns weiter in den letzten Jahrzehnten. Ich habe ja erzählt, dass wir uns Ende der 90er Jahre schon auf den Weg gemacht haben nach China. Und die erste Frage ist immer, wie schützt ihr euch denn vor Plagiaten? Es gibt kein Plagiat in dem Sinne weltweit, weil unsere Schweißtechnik enorm ist und eben auch hochqualitativ. Ich glaube, das ist einfach die Fremdsicht auch, ohne dass ich das zu sehr aus meiner eigenen Brille sehe. Das ist der Ruf von EWM auf dem Markt. Und der kommt natürlich nicht von von ungefähr. Und die hohe Expertise auch der Eigenfertigung liegt darin, dass wir zu einer bestimmten Zeit Halbleiter selbst gemacht haben. Wir haben uns also als Mittelständler damals getraut, aus dem Rohsilizium-Wafer sogenannte Leistungshalbleiter selbst zu produzieren. Und wir haben also ein extrem hohes Wissen in den eigenen Reihen, wie man mit diesen Halbleiterthemen umgeht. Und wir haben eigene Module, eigene Bauelemente kreiert. Und wenn jetzt jemand eine Maschine öffnet und das kopieren will, dann sieht er, das ist die Praxis, naja, da ist eine Eigenentwicklung drin, die machen nichts mit Bauelementen von der Stange, sondern die haben da was Eigenes. Dann macht er die Maschine vielleicht wieder zu und guckt erstmal beim Wettbewerb, die vielleicht Bauelemente von der Stange eingesetzt haben, wo das Kopieren einfacher ist. Das ist jetzt ganz stark schwarz-weiß gemalt, aber das ist mit der Grund. Wir sind der Zukunft immer einen Schritt voraus. Das ist natürlich der beste Schutz. Es wird probiert. Ist eine Frage von Mannjahren, das letztlich auch rauszufinden. Aber bisher sind wir immer einen Schritt schneller, weil wir rund um die Erde entwickeln oder jedenfalls in Deutschland und auch in China und in Tschechien. Und das können wir mit dem neuen Partner in Zukunft eben noch viel besser realisieren. 24 Stunden sieben, um die Welt zu entwickeln. Das ist das, was notwendig ist in unserer technologiegetriebenen Branche.
Wenn man sowas weltweit betreibt, hat man ja aber bestimmt auch noch eine andere Baustelle. Wie gewinnen und entwickeln Sie denn Fachkräfte für die internationalen Standorte?
Das ist ein sehr herausforderndes Thema. Ihr wisst, dass ich mich einmal hier auf deutschem Boden und dann auch mit Strahlungskraft in andere Länder herein, auch in vielfältigen Ehrenämtern engagiere. Ich bin Präsidentin der IHK Koblenz. Ich bin im DIHK engagiert, im Ausschuss für Forschung und Industrie. Ich bin Präsidentin des Deutschen Verbands für Schweißtechnik und ich erzähle es jetzt nur so, weil das Grund ist für unsere Sichtbarkeit natürlich auch als EWM und für das, was wir tun. Aber nicht nur für die Sichtbarkeit, sondern auch für das Einsetzen für Ausbildungsmodelle, für neue Ausbildungsberufe. Also ich kann viel in den Ehrenämtern zusammen mit unseren Mitarbeitenden mitgestalten, was notwendig ist, um junge Leute für unsere Branche, für unsere Technologie zu begeistern. Und wir haben das Glück, dass wir smarte Geräte haben, also digitale Geräte, wo junge Leute eben jetzt über ihr Smartphone oder ihr Tablet eben eine Schweißmaschine steuern können. Ich sage es immer so salopp, ein Schweißgerät ist bei uns ein Computer, der zufällig schweißt und deshalb sind wir hochattraktiv eben auch für junge Leute. Das muss aber alles gut dargeboten werden und das schließt sich der Kreis zu unserem Anfangsthema. Das hat wieder was mit Kommunikation zu tun. Wenn du draußen nicht sichtbar bist, wenn Unternehmen sagen, ich finde keine Fachkräfte, Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße, sondern du musst dich als Unternehmen auch sichtbar machen, auf den Weg machen und das tun wir und es fällt uns deshalb vielleicht ein bisschen leichter als anderen mittelständischen Unternehmen in unserer Unternehmensgröße, weil wir sehr stark entschieden haben, ins Außen zu gehen und mitmischen, so möchte ich das sagen, neue Themen zu kreieren, aber auch Menschen auf uns aufmerksam zu machen.
Dann kommen wir jetzt zu einem der Trends, die Sie schon angesprochen haben und die bestimmt auch für die jungen Menschen, die bei Ihnen anfangen, wichtig ist, Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiges Schweißen. Und rund um den Schweißprozess nimmt ja eine ganze Reihe von Faktoren Einfluss auf die Nachhaltigkeit. Welches sind denn am wichtigsten, wenn man nachhaltiger schweißen möchte?
Aus unserer Sicht, und deshalb haben wir sehr früh mit sogenannten intelligenten Lichtbögen begonnen, also dem Kunden etwas darzubieten, nicht nur zu schweißen, sondern eben in besonderer Art und Weise intelligent zu schweißen. Ja? Energieverbrauch ist natürlich das Grundthema, wenn du schweißt, aber die Nachhaltigkeit fängt aus unserer Sicht schon bei der Entwicklung an, bei der Entwicklung der Geräte. Kannst du weniger Rohstoffe gebrauchen, weil du deine Technologie so adaptierst, dass du weniger Kupfer, weniger Aluminium brauchst? Das ist bei uns Usus. Also durch den gesamten Produktlebenszyklus sind wir aus unserer Perspektive nachhaltig unterwegs. Wir teilen das Thema eben schon bei der Entwicklung und gehen durch den gesamten Prozess. Und wenn wir es dann nach außen führen zu unserem Kunden, wenn er den Schweißprozess anwendet, dann spart unser Kunde Energie. Er kriegt sogar Fördermittel heute, wenn er alte Technologie gegen neue EWM-Technologie austauscht, weil wir weniger Blindzeiten, weniger Streuverlust, weniger solche Dinge haben. Ne? Das ist mal das Wesentliche. Und hinzu kommt, dass wir solche intelligenten Schweißlichtbögen haben, die Nacharbeiten verringern oder sogar ganz außen vor lassen. Die Kunden werden ja nicht fürs Nacharbeiten, fürs Polieren, fürs Putzen, fürs Schleifen bezahlt, sondern für den eigentlichen Schweißprozess. Und da sind wir auf dem Markt gesehen besonders gut unterwegs, weil man mit unseren Technologien nahezu spritzerfrei schweißen kann oder Anschlüsse machen kann, wo man früher Lage, Gegenlage brauchte. Also wir haben ein rundum sorglos Paket, wenn es um das Thema Einsparung, schneller und nachhaltiger schweißen geht.
Das ist ja dann auch sicher Teil der Initiative, die Sie vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen haben, eben dieses Blue Evolution. Und das ist ja auch ein klares Bekenntnis dazu, dass Sie Nachhaltigkeit vorantreiben wollen und zeigt aber auch, dass Wirtschaftlichkeit und Ökologie beim Schweißen Hand in Hand gehen können. Können Sie noch mal ein paar Beispiele für Maßnahmen geben, die dann tatsächlich so die gesamte Ökobilanz auch wirtschaftlich besser macht?
Ja, das kommt immer darauf an, was man unter Ökobilanz dann versteht, ne? Ich zähle letztlich zur Bilanz auch dazu, dass wir grundsätzlich erstmal Arbeitsplätze auch in Deutschland halten, weil wir generell neben der Nachhaltigkeit auch wirtschaftlicher schweißen. Das ist ja der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Und ich sage ein Beispiel. Wir haben einen großen Kunden gehabt, der einen Auftrag hatte, den er in Deutschland mit herkömmlicher Schweißtechnologie nicht nachhaltig und auch nicht wirtschaftlich ausüben konnte. Und wir haben ihn dann vertraut gemacht mit unserem damals Forsarc-Prozess. Das ist ein intelligenter Schweißlichtbogen, der besonders dicke Materialien hervorragend fügt, aus verschiedenen Gründen sehr ideal dafür vorgesehen ist. Und das Fazit der ganzen Überarbeitung mit dem Kunden, was sein Produkt angeht, war, dass wir mit ihm Fügegeometrien völlig neu angeschaut haben. Wir konnten also aus 45 Grad Winkeln 30 Grad Winkel machen. Und da brauche ich, glaube ich, zum Thema Nachhaltigkeit nicht mehr viel sagen, weil da wird weniger Zeit gebraucht, weniger Energie gebraucht, weniger Material, was in eine Schweißnaht eingebracht werden muss, weniger Gas, weniger Manpower. Also nachhaltiger geht's dann nicht. Und es war trotzdem am Ende stabiler und vor allen Dingen kostengünstiger, also wirtschaftlicher, sodass der Auftrag nicht ins europäische Ausland, wo vielleicht das Lohnniveau günstiger war, gegangen ist, sondern er ist letztlich in Deutschland verblieben. Und das ist ein Beispiel, wo Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sich eigentlich die Hand geben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das eine ohne das andere gar nicht geht.
Und welche Rolle spielen denn dann Digitalisierung und EWMXnet bei der Reduktion von Emissionen?
Reduktion von Emissionen ist nochmal ein anderes Thema. Ihr wisst, dass wir neben den Maschinen ja auch die sogenannten Brenner machen, also wo der Lichtbogen dann ausgeführt wird und da entstehen natürlich Schweißgase. Und wir beschäftigen uns mit solchen Themen, wie dass wir diese Schweißgase, diese Emissionen gar nicht mehr entstehen lassen oder eben Armaturen entwickeln, Brenner entwickeln, die gleichzeitig die Schweißgase absaugen. Also auch das trägt ja zum Umweltschutz, zur Komfortabilität des Mitarbeiters Rechnung. Wir arbeiten mit Exoskeletten, ne, um bestimmte physische Situationen auszugleichen. Also das ist ein Sammelsurium und eine Vielzahl an Maßnahmen, die man vielleicht jetzt gar nicht alle so beschreiben kann. Aber das hat natürlich alles was miteinander zu tun. XNet ist ja das Thema, dass es da auch um Themen unter anderem, das ist also eine Software, die monitoren kann, nicht kontrollieren, da waren wir heute schon mal, aber monitoren und dann auch in vorausschauender Instandsetzung Dinge machen kann. Also je besser ich die Prozesse aufeinander abstimme, je weniger Abriss ich in Prozessen habe, desto nachhaltiger und desto wirtschaftlicher kann ich natürlich die Dinge ausüben. Und mit digitalem Monitoring und dem intelligenten Nutzen der Daten, die wir mit der Schweißmaschine sozusagen aufnehmen, ne? Schweißgeschwindigkeit. Also ich sage mal salopp, wir können montags fühlen, ob der Schweißer oder die Schweißerin ein nettes Wochenende mit ihrem oder ihrer Partnerin hatte oder nicht. Das fühlt man an den Aussetzern der Schweißmaschine. Und diese Daten wirklich intelligent zu nutzen für unsere Zukunft, zum Nutzen unserer Kunden. Ne? Also wir sammeln im Moment Daten, wo wir noch überlegen müssen. Digitale Transformation bedeutet ja, du sammelst Daten, aber dann musst du sie ja auch irgendwann mal für etwas Nachhaltiges und Sinnvolles nutzen. Nur sammeln macht ja keinen Sinn, sondern die Herausforderung ist ja, die richtigen Daten so auszubringen, dass es für den Schweißprozess oder für den Fertigungsprozess unserer Kunden einen positiven Outcome hat, einen positiven Einfluss hat. Und das machen wir auch mit XNet, ja.
Das ist ja dann auch einiges, was man beachten muss. Welche Herausforderungen sehen Sie denn bei der Umsetzung nachhaltiger Prozesse in der Schweißtechnik?
Also wenn ich nochmal auf X-Net gehe, dann geht es natürlich darum, dass du als Kunde oder als Lieferant jetzt in ein Thema eindringst bei deinen Kunden, wo du in deren IT-Systeme dich einbinden lässt, ja, wo du Bussysteme nutzt, wo du nochmal eine ganz andere Verantwortung bekommst. Wir stellen nicht umsonst sehr viele Softwareentwickler und Ingenieure ein, weil wir uns vom Hardware-Produzenten immer noch stärker in den Softwareentwickler jetzt entwickeln, ne? Die Hardware kommt irgendwann an Grenzen. Wir müssen nicht miniaturisieren. Das heißt, das ist ein recht stabiles System. Aber die Software ist die eigentliche Musik, auf der gespielt wird für die Zukunft. Und da tummeln wir uns Gott sei Dank schon sehr früh, weil wir originär aus der Elektrotechnik kommen und nicht aus dem Maschinenbau, sondern Digitalität und Elektrotechnik für uns immer schon ein Steckenpferd war und unsere Historie. Und deshalb haben wir sehr früh gesehen, dass es sich vom Analogen sozusagen zum Digitalen entwickeln wird. Und das ist Herausforderung für die Ausbildung, das ist Herausforderung für den Generationenwechsel. Junge Leute haben damit natürlich schon viel mehr zu tun, aber es ist vor allen Dingen Chance, weil über die digitalen Prozesse können wir sehr viel stärker noch in den Schweißprozess eingreifen. Das heißt, im Nanosekundenbereich sind wir in der Lage, auch über Hochgeschwindigkeitskameras in Prozesse einzugreifen. Und das macht natürlich die Möglichkeiten, die Fügetechnologie bieten, doppelt interessant, weil wir heute durch die Digitalität und durch auch die Sensortechnik, Kameratechnik ganz neue Möglichkeiten haben, Dinge zu entwickeln, die vor 10, 20, 30 Jahren überhaupt nicht denkbar waren.
Apropos Entwicklung, welche weiteren Entwicklungen plant EWM denn im Bereich nachhaltiger Schweißtechnologien? Kann man da was verraten?
Ganz so viel darf ich euch nicht verraten. Wir stehen vor der weltgrößten Messe im September, Schweißen und Schneiden in Essen. Und da werden wir einiges zeigen, weil die Messe steht unter dem Motto Automation und Digitalisierung. Und da wird sich das eben zeigen. Was jüngst sehr hohe Wellen positiv auf dem Markt schlägt, ist unser React-Schweißprozess. Das ist ein energiereduzierter Schweißprozess, der auch noch mit einer Drahtbewegung vollzogen wird. Und damit sind Dinge möglich in einer Kombination eines Prozesses, dem sogenannten Cold Arc. Wir benennen ja unsere Prozesse immer, ganz neue Möglichkeiten gibt. Und da schließt sich der Kreis wieder zum Thema Automatisierung. Das sind hocheffiziente Schweißprozesse, die vor allen Dingen ihre volle Wirkkraft entfalten, wenn sie automatisiert eingesetzt werden, ne? Weil das ein ganz stabilerer Prozess dann eben ist, der nicht von Zittrigkeit oder von guten Wochenenden abhängt, worüber wir vorhin schon schmunzeln mussten, sondern der eben durch die Automation ganz anders abgebildet werden kann. Das sind so die nächsten Schritte für uns. Aber es kommen solche Dinge wie, der Schweißer trägt ja Schutzkleidung. Von Exoskeletten habe ich schon gesprochen, aber auch der Helm bietet ja durch das Visier sozusagen einen Bildschirm oder die Schweißbrille, ich mache es jetzt mal einfacher, wo man in der Kommunikation mit der Schweißmaschine natürlich auch Kommandos einspielen kann, Schrift einspielen kann. Also über solche Themen sprechen wir. Wie können wir immer weniger Personal, das auch kürzere Zeit der Ausbildung hat oder nicht mehr so gut ausgebildet ist oder eben ganz verschiedene Sprachen spricht, wie können wir das in einheitlichen Anweisungen oder jeweils in der Landessprache umschaltbar abholen, auch mit Möglichkeiten, Eingaben quasi über das Sichtfeld zu machen. Das wäre natürlich eine ganz, ganz große Hilfe und an solchen Themen arbeiten wir unter anderem.
Da sind wir auf alle Fälle dann schon mal gespannt, welche weiteren Entwicklungen Sie dann ab Herbst vorstellen. Bis dahin fasse ich mal kurz zusammen, über was wir heute im Podcast gesprochen haben. Und zwar ging es ja einmal darum, wie es mit dem Familienunternehmen überhaupt weitergeht, weil Sie haben ja selber gesagt, uns sind die Familienmitglieder so ein bisschen ausgegangen, weil ja logischerweise die Kinder vielleicht auch mal was anderes machen wollen. Und inzwischen haben Sie einen brancheninternen Partner dabei und erhoffen sich da vor allem Marktzugang. Und beim Thema internationale Strategien haben wir eben auch gehört, warum das so wichtig ist, weil durch Kriege und andere Einflüsse sich die Prioritäten verschoben haben und man neue Märkte finden muss, weil es unter anderem auch Sättigungstendenzen in dem einen oder anderen Markt gibt. Und die USA werden da jetzt dann wahrscheinlich eine wichtigere Rolle spielen, zusammen mit China weiter. Wir haben auch über einen der Trends in der Branche gesprochen, die Nachhaltigkeit. Und da haben Sie gesagt, es geht nicht nur um nachhaltiges Schweißen, sondern auch um intelligentes Schweißen. Und spielt natürlich der Energieverbrauch zum Beispiel eine Rolle, aber es fängt auch bei der Entwicklung an sich schon an. Und ein Thema, das da auch wichtig ist, ist, es geht darum, dass die Prozesse besser aufeinander abgestimmt werden müssen, um nachhaltiger zu sein. Und da hilft natürlich die Digitalisierung dann auch dabei.
Ich würde, wenn wir die Zeit noch haben, gerne noch eine Anmerkung machen. Selbst wenn ich 10 Kinder hätte, die alle in den Betrieb wollen oder in die Firma, und unsere Kinder sind nicht abgeneigt, ne? Meine Tochter hat Informatik studiert, unser Sohn studiert Jura, also die wären alle zu gebrauchen und die können sich ja auch gerne entscheiden. Ich bin nur noch sehr jung, ich habe mich sehr spät für Kinder entschieden, aber jetzt mal diesen Spaß beiseite. Selbst wenn die Familie weiter im Unternehmen ja bleibt und sich engagiert, glaube ich, dass es eine gute Überlegung ist, einfach mal zu schauen, wo kann man sich Verstärkung holen? Wie sind die Trends? Schaffe ich das wirklich alleine? Brauche ich einen synergischen Partner? Brauche ich einen Branchenpartner? Wir sind ja noch nicht zusammen, wir planen das, das muss ich extra nochmal sagen, weil die rechtliche Situation eben noch nicht so ist, dass er dabei ist, sondern wir planen das und ich denke, dass wir im Herbst durch sind und dann gemeinsam marschieren können. Aber nicht nur die Märkte wollen wir gemeinsam besetzen und haben dann eine größere Chance, sondern eben diese Schnelllebigkeit der Entwicklung rund um die Erde. Wir sind dann eben nicht mehr 70 Entwickler, sondern fast 400 Entwickler, die entwickeln können. Und wir können mit diesem Parallelpartner, der eben komplementär zu uns ist, der nicht unsere Produkte hat, aber andere Produkte, die gesamte Verantwortung für die Schweißnaht noch besser übernehmen, als wir das jetzt schon können, weil wenn euch der Kunde einmal vertraut, dann fragt er euch auch, was habt ihr für 2 Schweißzusatzwerkstoffe, was habt ihr für Sicherheitskleidung, was habt ihr? Und wir haben das als Familienunternehmen schon ganz stark ausgebaut, aber mit diesem Partner werden wir dieses Wachstum und diese Positionierung auch zugunsten von unseren Kunden noch viel schneller ausbauen können. Das ist der Hintergrund. Ja? Die haben Zusatzwerkstoffe, die von denen ich jetzt spreche, die Firma ESAB. Und das ist ein wesentliches Element. Und wenn man das im eigenen Haus in der Entwicklung nachhaltig schon von Anfang an überlegen kann, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Prozesskette natürlich viel lückenloser funktioniert, als wenn man sich das eine Element von da holt, das andere Element von da holt. Weil, wenn uns Kunden angerufen haben früher, als wir nur Schweißmaschinen hatten, wir haben ja jetzt schon alles im eigenen Haus, hieß es immer, ja, es liegt an der Schweißmaschine. Es lag aber oft an ganz anderen Komponenten. Jetzt, wo wir in der Lage sind, mit unserer Expertise die Gesamtverantwortung für den gesamten Prozess zu übernehmen, können wir ganz anders mitreden, ganz anders zugunsten der Kunden etwas entwickeln und die Prozesse aufeinander abstimmen. Und das ist ein dickes Fund, mit dem wir wuchern können.
Das ist ja auf jeden Fall auch ein Ausblick, was dann kommt und vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis für andere, die auch bei ihrem Unternehmen mal überlegen können, was es so außenrum gibt und wie man sich vielleicht noch mit anderen zusammentun kann. Danke dafür und danke, dass Sie zu Gast waren heute bei uns im Podcast Industry Insights und uns so viele interessante Einblicke gegeben haben.
Ich danke euch, Julia und Anja. Vielen Dank, hat mir Freude gemacht. Danke.
Sehr gerne. Wer mehr zu den Themen des Podcasts wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Website produktion.de. Abonnieren Sie den Podcast, um weitere Folgen nicht zu verpassen.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit Timo Kistner, EMEA Industry Lead bei NVIDIA, unter anderem über Chancen und Herausforderungen von physischer KI. Bis dahin, Ihre Anja Ringel
und Julia Dusold.